wir die Wiederholung dieser Zweiteilung. Wir haben die Wiederholung dieses Fragmentierens des ästhetischen Feldes, des Feldes der Erfahrung. Auch bei Kant ist es entweder sublim oder schön. Es kann nicht beides gleichzeitig sein. Also das ist beide Fragen. Es gibt eine Verschiebung, und die Verschiebung besteht darin, dass die Vernunft wiederum seinen Ort findet im Menschen selbst. Und so entsteht eine interessante Situation, bei dem der Mensch auf der einen Seite schön sein kann. Der Mensch ist an sich auch für Kant etwas Verachtenswertes. Der Mensch, wie er ist, also ein unglückliches, trauriges Tier, eine verlorene Existenz, etwas Kleines, etwas im Wesentlichen Verachtenswertes eben, kann gleichzeitig schön sein, der Mensch kann dann schön sein, gerade deswegen, weil er so klein ist. Auch für uns, der andere Mensch ist klein genug, deswegen kommt dieser Mobbing-Appetit. Auf der anderen Seite aber der gleiche Mensch beginnt zu werden, plötzlich zum Ort der Vernunft, das heißt des Größten, des Erhabensten, was man überhaupt denken kann. Der Mensch selbst, er wird zweigeteilt. Ja, irgendwie. Und das führt zu einer Figur, die wir angeschnitten haben, als wir die Figur, ich weiß nicht, wie viele waren da, als wir die Frage gestellt haben, ist die Figur von Hitler sublim oder schön? Das heißt, kann man sagen, dass Hitler als historische Figur, der Abbildung von Hitler, beziehungsweise narzisstische Architektur, beziehungsweise Napoleon, beziehungsweise Stalin und so weiter und so fort, sind diese Darstellungen schön oder sind erhaben? Und die Tendenz war, auch meine Tendenz war, sicherlich zu sagen, sind schön, ja, sind nicht erhaben. Ich habe übrigens Ausschnitt gemacht, auch letzten Spiegel von gestern, mit schönen Hitler-Porträts, neuen Hitler-Porträts, neue deutsche Moral. Und ich lasse nicht mehr laufen, wo eben Hitler, so wie wir ihn reflektiert haben, allein schön zu sein scheint. Ja. Jetzt reflektieren wir das Sublime dabei. Wie kann, ist es überhaupt möglich, dass etwas gleichzeitig sublim und schön sein wird? Früher war die Möglichkeit gar nicht da. Jetzt kündigt sie sich an, indem der Mensch, wie gesagt, der Ort des Schönen und gleichzeitig der Ort des Sublimen ist. Also ergibt sich eine potenzielle Möglichkeit, diese Grenze in Frage zu stellen und diese Unterscheidung zu relativieren. Das ist die zweite Seite dessen, was Hegel eigentlich macht. Ich habe zunächst einmal darüber gesprochen, letztes Mal, dass Hegel eine neue Dimension einführt, das heißt die Dimension der Innerlichkeit, ja nicht wahr, ins Bild selbst. Oder, wenn ich ein Bild sehe, stelle ich mich zwei Fragen gleichzeitig. Eine Frage ist, gefällt mir dieses Bild oder nicht? Das ist eine Frage des Geschmacks, die Frage bezieht sich auf das Schöne im Bild. Gleichzeitig aber stelle ich mich einer Frage völlig anderer Art. Ich stelle mich, und das habe ich ja thematisiert, ich stelle mich die Frage, was bedeutet dieses Bild? Was ist das für eine Frage? Diese Frage, was bedeutet dieses Bild? einer Frage, die sich auf eine völlig andere Ebene der Funktion dieses Bildes bezieht, als die Frage, ob mir dieses Bild gefällt oder nicht, ist letztendlich die Frage nach der Vernunft von dem, der dieses Bild hergestellt hat. Das heißt, der Künstler als Autor des Bildes wird auf zwei geteilt. Auf der einen Seite ist der Künstler derjenige, der ganz spontan Dinge produziert, vielleicht schöne Dinge, vielleicht nicht. Auf der anderen Seite ist der Künstler derjenige, der diese Dinge mit einer gewissen Bedeutung auflädt. Die Funktion dessen, der schöne Werke, der Werke der schönen Kunst anschaut, wird auch jetzt zweigeteilt. Ja? Sie wird sozusagen vollzieht sich auf der Ebene des Geschmacks, aber gleichzeitig auf der Ebene der Reflexion darüber, was dieses Kunstwerk möglicherweise bedeutet. Nun, die Bedeutung ist ja aber verankert in der Vernunft des Künstlers, wie gesagt, und die Vernunft des Künstlers ist unendlich. Und so beginnt das ganze Spiel der Vermittlung zwischen Endlichem und Unendlichem. Nicht wahr? Bei Hegel. Das heißt, er fragt sich, was am jeweiligen Bild eher zuzurechnen ist, dem Schönen, also dem Spontanen, dem Sinnlichen, dem Emotionalen, dem Körperlichen, und was jeweils zuzurechnen ist der Vernünftigen, und kommt zum Schluss, da wir auch unter anderem Prämissen mal diskutiert haben, das ist nicht bei allen Kunstwerken gleich der Fall. Das heißt, unterschiedliche Kunstwerke sind auf unterschiedliche Weise mit Bedeutung aufgeladen oder nicht. Ja, in vielen Fällen tun es die Künstler nicht, sie produzieren im Rahmen einer Kultur nur eine spontane Geste. In vielen Fällen aber ist das Kunstwerk Effekt einer Reflexion. Das heißt, jedes Kunstwerk nimmt in sich auf diese Zweiteilung. Wir haben also nicht mehr so ein sauberes Bild, ja, und so ein sauberes ästhetisches Feld, wie es bei Berg zunächst einmal der Fall war, sondern wir sehen, dass jedes Bild gleichzeitig in seiner Gestalt schön sein kann, in seiner Bedeutung, aber Erfahrung. Erfahrung inwiefern? Dass dieses Bild verweist auf eine unendliche Idee. In diesem Sinne, als Gestalt ist Hitler nur schön, ja, wie wir hier als nur schön dargestellt ist, ja, vor dem Hintergrund von ein Zitat von George O'Keefe. Auf der anderen Seite aber können wir uns vorstellen, dass Hitler, wie es in nationalsozialistischen oder auch in nationalsozialistischen Bildern tatsächlich der Fall war, ist einbezogen als ein Symbol im System der anderen Symbole. Ja, weil alle diese Bilder sind symbolisch aufgeladen, alle Elemente dieser Bilder sind zu entziffern als bedeutungsvolle. Ja? Sie verweisen auf das Rassische oder auf das Schicksalhafte, auf die Geschichte, auf die Situation, durch das Weiteres. Das heißt, alle diese Elemente sind ideologisch kodiert. In dieser Perspektive bedeutet die Figur, Hitler bekommt die Bedeutung eines Symbols. Das ist nicht nur eine Gestalt, die wir wahrnehmen, sondern die Figur symbolisiert etwas, was auch unter Umständen sublim im Sinne gefährlich, angsteinflößend sein könnte. Das heißt, angsteinflößend ist nicht die Figur, sondern der symbolische Bezug, der Verweis auf die ideologische Bedeutung dieser Figur in einem symbolischen System, aber nur in einem symbolischen System, auszeichnen. Weil wenn Hitler Figur aus diesem symbolischen System rausgenommen wird, wie auf diesen Bildern, bleibt sie nur eine Figur. Die Aufladung findet nicht mehr statt. Gut. Dann bekommen wir plötzlich eine Situation, bei der auf der einen Seite bei der der Mensch zweigeteilt wird, erhaben und schön zugleich, Kunstwerk zweigeteilt wird, erhaben und schön gleichzeitig. Und im Grunde betrachtet ist es ja auch so. Ja. Er soll sich auch zweierlei zum Bild verhalten, auf der einen Seite auf der Ebene des Geschmacks, auf der anderen Seite können wir noch verstehen. Nun gibt es aber einen Schönheitsfehler in dieser ganzen Geschichte. Und jetzt ist die interessante Frage, wie man mit diesem Schönheitsfehler umgehen soll. Nämlich, ich habe schon bei Berg gesagt, dass der Berg voraussetzt Folgendes. Wenn man zu viel weiß, wenn man zu genau ist, wenn man einen Begriff hat von einem Ding, wenn man die Struktur dieses Dinges hat, dann ist man jenseits der Kunst überhaupt, weil die Kunst ist immer ungenau und zu spontan. Also man sozusagen emigriert aus dem Bereich der Kunst. Man beginnt völlig unwissend auf der mittleren Ebene der Entwicklung interessiert sich für Kunst irgendwann und irgendwann ist er wieder raus aus der Kunst. Ja? Wo er wirklich klug wird, intelligent wird und wissend wird, tritt er aus der Kunst raus. Das ist auch das Modell von Plato. Ja? Man beginnt als Kind völlig unwissend, hört dann verschiedene Mythen an, besucht die Darstellung der griechischen Tragödien, aber irgendwann ist es ihm nicht gut genug. Ja? Und dann geht er weiter zum Begriff und fragt sich nicht, inwieweit dieser oder jener Held und diese oder jene tragische Situation so etwas wie das Gute, das Böse, das Schicksal, die Welt symbolisieren, sondern fragt nach diesen Gegenständen selbst, wie sie objektiv sind und nicht nur nach ihrer künstlerischen Symbolisierung. Und an dem Augenblick, an dem es geschieht, transzendiert er die Sphäre der Kunst und geht aber. Diese Figur bleibt unangetastet bei Hegel. Hegel sagt bekanntlich, dass die Kunst für uns ist die Sache der Vergangenheit. Wir sind über die Kunst hinaus. Ein Satz, der auf der einen Seite man dem Hegel nicht verzeihen will, ja, nicht wahr? Schon damals im 19. Jahrhundert. Auf der anderen Seite der Satz, der immer wieder wiederholt wird, bis zum Ende der Kunstgeschichte und so weiter. Das heißt, immer wieder steht man fest, in jeder Generation, seit Hegel, Kunst ist am Ende, wir sind jenseits der Kunstgeschichte. Was das bedeutet? Das bedeutet, und zwar in jeder Generation, was das bedeutet? Das bedeutet, dass wir ständig wiederholen, zumindest auf einer gewissen Ebene, diese Figur, wir sind über das Ungenaue der Kunst, ja auch immer unterhaltsam, ja, die Kunst ist und stimulierend, irgendwie hinaus. Wir wissen es besser, weil wir die Dinge selbst besser erkennen können. Und dann sagt bekanntlich, und das ist das Entscheidende dafür, was ich weiter sagen will, weil das ist der Sprung in die Problematik, die wir weiter behandeln werden, dann sagt, dann fragt sich Hegel, was haben wir statt Kunst? Ja, und die Antwort ist, statt Kunst haben wir den Staat. Ja, das ist die berühmte Antwort. Der Staat ist das, was künstlerisch nicht darstellbar ist, wo wir über die Kunst hinaus sind. Der Staat ist der Ort, wo wir über die Kunst hinaus sind. Das ist die Bürokratie, das ist diese ganze Regelungen, das sind diese ganzen Gesetze, das sind diese ganzen bürokratischen Verfahren. Sind wir einmal da, stellen wir fest, dass sie nicht künstlerisch, sinnlich darstellbar sind. Was Gesetz für uns ist, wissen wir zwar, wie können wir das aber nicht darstellen. Was eine bürokratische Regelung ist, wissen wir zwar, wir können das aber künstlerisch nicht darstellen. Und deswegen sind wir im Bereich dessen, wo wir auf der einen Seite ein vollständiges Wissen haben, wissen, was es ist. Das System ist für uns transparent. Ja, nicht wahr? Der Staat ist für uns potenziell transparent. Aber der Staat ist dermaßen transparent, dass wir gar nichts da wissen, ja? Und das nicht gerade darstellen können. Ja, es ist zu transparent und macht eben kein Bild, ja, gerade wegen seiner Transparenz. Das ist der Punkt, an dem wir total konstatieren. Das ist der Punkt, an dem Nietzsche ansetzt. Weil er beginnt sein Werk mit der Schrift Gebot der Tragödie, die wir aus dem Geiste der Musik, die wir auch besprochen haben, mal, aber nicht unter diesem, unter dieser Perspektive, die für mich wichtig ist. Was sagt in dieser Schrift Nietzsche? Er sagt, dass jedes und alles, jedes Ding, jeder Gegenstand und die Welt insgesamt aus ständigem Zusammenwirken zweier Kräfte entstehen. Das ist das Apollinische und das ist das Dionysische. Und zwar, die Apollinische Kraft oder Prinzip gibt eine Form, Dionysische löst diese Form aus. Was ist das eigentlich? Was sind diese Kräfte? Wir können sie jetzt gleich wiedererkennen. Ja? Ihre Genealogie, die ja Nietzsche verbirgt, ist ja völlig klar. Auf der einen Seite ist das Sublime, auf der anderen Seite ist das Schöne. Ja, das sind die gleichen Kräfte und die gleichen Felderteile, die Berg damals definiert hat. Auf der einen Seite formgebende, ähnliche, das, was unsere Betrachtung sich bietet, das, was wir als klein umrissene Form, klar umrissene Form wahrnehmen können, auf der anderen Seite ein ständig auflösender, vernichtender, zerstörerischer Prinzip, das Prinzip, das ins Unendliche, in die völlige Auflösung, in der Zerfall führt. Und jedes Ding, wie gesagt, ist wie bei Geschlechtsverkehr sozusagen diese zwei Prinzipien erzeugt. Ja? Das heißt, jedes Ding, inklusive des Menschen, hat sozusagen Vater und Mutter. Und das ist Apollo und Dionysus. Ja? Das sind sozusagen zwei vorgeschlechtliche Geschlechter. Ja? Das sind zwei Prinzipien, die in ihrem Widerstreit, weil sozusagen Geschlechter ist für ihn Geschlechterkampf, ja, in ihrem Widerstreit und Kampf, durch diesen Kampf selbst Dinge erzeugen und in jedem Ding gibt es ein bisschen vom Vater, ein bisschen von der Mutter, ein bisschen vor, ein bisschen auflösen. Was ist das? Das ist Berg plus Kant plus Hegel. Ja? Jedes Ding zweigeteilt, jedes Ding aus zwei Elementen, ein Element Form, andere Element, Unendlichkeit, das heißt, das Modell, das Nietzsche vorschlägt, ist ein sehr traditionelles Modell. Wenn auch die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik als eine revolutionäre Umwertung aller Werte dargestellt wird, im Grunde, wenn er erklärt, wie die Dinge, wie die Kunstwerke, wie die Menschen funktionieren, bietet er eine etablierte Vorstellung. Und diese etablierte Vorstellung mit einer etablierten Genealogie, eben Berg, Kant, Hegel. Die gleiche Erklärung bietet er, wenn er über den Menschen spricht. Er sagt, der Mensch ist nicht der Künstler, sondern der Mensch ist der Kunstwerk. Ja, das heißt, der Mensch ist Kunstwerk, besteht auch aus zwei Prinzipien, dionysischen Prinzip, apollinischen Prinzip. In ihm also gibt es auch zwei Seelen in einer Brust, eine ähnliche Seele, ähnliche sinnliche, unendliche zerstörerische, sich selbst auflösende. Wir haben das hegelische Modell, absolut schon das kantianische Modell, ja, das ist schon Kant. Ja, die Vernunft auf der einen Seite, sinnliches Vermögen auf der anderen Seite. Das heißt, alles absolut wie gehabt. Ja. Nur eine Wende ist ja hier ziemlich wichtig. Die Wende besteht darin, dass im Unterschied zu allen früheren Philosophien, vielleicht zum Unterschied, zumindest zum Unterschied zum Deutschen, aber es ist ja zur Englischen, zum Bürgerlichen. Verankert Nietzsche beide Prinzipien, also das Prinzip der Formgebung und das Prinzip der Formauflösung, das Ähnliche und das Unähnliche. Und wie gesagt, jedes Ding ist Konvention, das Ähnliche und Unähnliche. Verankert beide Prinzipien in der Natur selbst. Ja, das heißt, das Auflösende ist auch in der Natur, transzendiert die Natur nicht, es ist nicht die Vernunft. Wir haben also nicht den Dualismus Vernunft auf der einen Seite, Sinnlichkeit auf der anderen Seite und als Einheit der beiden ein Symbol, etwas, was man dechiffrieren soll, etwas, was man interpretieren soll, etwas, was man verstehen soll, sondern wir haben zwei Kräfte, eine Naturkraft oder ein Naturtrieb, also er bleibt bei dieser quasi sexualisierten Sprache, ja, in Bezug bei der Beschreibung kapalinischen und dionysischen, beschreibt beide als Naturtriebe. Und klar, das dionysische ist der weibliche, letztendlich ja, der auflösende Prinzip, und apalinische ist der männliche. Obwohl es nie so gesagt wird, sie sind sozusagen ungeschlechtliche oder transgeschlechtliche Geschlechter. Ja. Diese Zuordnung ist zwar ein bisschen intensiert, aber ist nicht da. Man kann das so verstehen, jeweils. Die sind zwar zwei Naturtriebe. Natur ist selbst ein Künstler, ist eine Künstlerpersönlichkeit. Und diese Künstlerpersönlichkeit produziert ständig neue und neue Bilder, und das ist die Wirklichkeit, ja, produziert Bilder, weil dieser Künstler in sich zerrissen ist und auch aus diesen zwei Prinzipien besteht. Das heißt, die Natur selbst ist primär ein Künstler, alles, was wir sehen, alle Elemente der Wirklichkeit sind Kunstwerke, und wir alle haben diese zwei Komponenten. Wobei die Zuschreibungen zwar medial sind, aber auch transmedial, zwar geschlechtlich sind, aber auch transgeschlechtlich. Zum Beispiel, Nietzsche sagt, Bild ist mehr apollinisch, Musik ist mehr dionysisch, aber eigentlich nicht. Ja. Es gibt auch dionysische Bilder und es gibt auch apollinische Musik und so weiter. Das heißt, so ungefähr, aber nicht wirklich. In allen Elementen gibt es beides. Ja. Eine eindeutige Zuschreibung ist nicht möglich. Beide Elemente sind im Widerstreit, beide Elemente entstehen aus diesem Widerstreit. Kann man so und so sehen, kann man so und so zuordnen. Was wichtig ist, ist das eine. Dieser Dualismus, so formuliert, gibt mir nicht die Möglichkeit, die Kunst zu transzendieren. Im Unterschied zu Burke, im Unterschied zu Kant und Hegel. Und da hat man wirklich so eine gewisse Wende. Man hat eine Wende nur an einem Punkt. Und jetzt, und zwar eine Wende, die nie wirklich stattfindet. Und ich möchte eben diesen Punkt genau markieren, weil das ist der Punkt, mit dem wir ständig und bei jedem Augenblick zu tun haben. Nämlich, er sagt auf der einen Seite Dualismus der klassischen Philosophie, also Dualismus des vernünftig Unendlichen und sinnlich Endlichen, von Plato bis Nietzsche. Ja. Dieser Dualismus ersetze ich durch einen anderen Dualismus, und zwar einen solchen, der völlig in der Natur ist und keine Chance gibt, die Natur zu transzendieren. Das ist die Wende, das ist die Umwertung der Werte. Was aber dann passiert im Verlauf der Schrift? Irgendwann taucht doch die Figur von Sokrates auf, ja? Irgendwo in der Mitte. Und dann sagt Nietzsche, und dann die Natur hat einen Betrachter bekommen. Die Natur hat jemanden bekommen, der begonnen hat, die Natur moralisch aus einer idealistischen, vernünftigen, logischen Position zu durchdachten. Und dann ist Natur erstarrt, ist Natur gelähmt, dann kommt der Nihilismus, da kommt der Dekadenz, da kommt der Untergang und unter diesem zyklopischen Blick der Vernunft erstarrt die antike Welt und geht unter. Ja, für ihn ist der Sokrates der Untergang, nicht wahr, der klassische Antike. Und so fragt man sich, woher kommt das ganze Zeug? Wir haben schon im ersten Teil, haben wir schon gehört, dass der Vernunft keinen Ort hat. Es gibt so etwas wie eine Vernunft, als Vernunft nicht. Es gibt das Unendliche, die Unendlichkeit sind auch von der Natur. Es ist nur Auflösungstendenz in der Natur selbst begründet. Es gibt keine Auflösungstendenz jenseits der Natur, analytische Tendenz. Also die Analyse ist einfach Selbstzerfall sozusagen der Natur, Selbstauflösung. Auf der anderen Seite haben wir diese Form, die Synthese. Das heißt, weder in der Synthese noch in der Analyse braucht man überhaupt so etwas wie die Form, um irgendetwas zu produzieren oder irgendetwas zu tun. Sei es Dinge der Welt, sei es Kunstwerke, sei es Schriften, was auch immer. Jetzt fragt man sich, woher kommt diese Vernunft, ja, die plötzlich so eine Kraft bekommt, dass es genügt, auf diese Natur zu schauen und die Natur erstaunt. Dafür gibt es ja überhaupt keine Erklärung, wenn ich interessanterweise. Er sagt nur, solche Menschen, solche Vernunftmenschen, muss man anklagen und gegen sie muss man kämpfen. So haben wir eine sehr merkwürdige Konstellation. Wir haben auf der einen Seite einen Dualismus, der klassische Dualismus, in die Natur überführt. Und dann ein zweiter Dualismus zwischen einer Natur, die als Effekt, als Folge dieser widerstrebenden Kräfte entstanden ist, auf der einen Seite, und immer noch der Vernunft auf der anderen Seite. Ja? Die Vernunft ist immer nicht verschwunden, sondern die Vernunft erweist sich als etwas, was man bekämpfen soll, ja, was ständig bekämpfen soll, damit überhaupt etwas so wie eine lebendige Kunst, so etwas wie lebendiges Leben und so weiter entstehen. Und jetzt frage ich mich, wenn man generell sich fragt, was dieses Prinzip, also diese Figur, was das im Grunde beschreibt. Und dann kommen wir gleich zu der Problematik der nächsten Seminaren. Ich würde Nietzsche lesen, ich würde als Machttheoretiker, als Machtforscher. Und ich würde vorschlagen, die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der Musik als Machtforschung zu lesen. Und ist das so, dann bekommen wir ganz klar eine Managementphilosophie und auch eine Erklärung, warum Nietzsche nach wie vor so eine große Bedeutung hat. Nämlich, was ist der Markt? Der Markt wird zweierlei gelesen. Auf der einen Seite, alles, was auf dem Markt angeboten wird, ist ein Produkt, ist endlich. Auf dem Markt ist nichts angeboten, was nicht kommodifiziert ist. Das heißt, in endlicher Form verpackt. Auf der anderen Seite verstehen wir den Markt als etwas an sich Unendliches und Spontanes. Wir sagen, der Markt ist nicht etwas, was man regulieren kann und so weiter und so fort. Sondern wir sehen den Markt als Geldflüsse, als Informationsflüsse, als Warenströme, ja, nicht wahr? Plus als Begehrensströme. Ja, der Markt ist für uns durch und durch sexualisiert. Ja, weil wir davon ganz spontan ausgehen, dass die Menschen das produzieren und das kaufen, wofür sie die Lust haben. Und Lustprinzip, ja, das der Markt regiert, ist letztendlich ein erotisches Prinzip. Wir haben also, wenn wir über Geld und Markt sprechen, im Grunde nichts anderes als eine Einheit des apollinischen und dionysischen Prinzips. Der Markt als solche tritt dionysisch auf, das hat schon Marx beschrieben, wo er sagt, dass die Geldströme alles zerstören, damit sie in Verbindung gebracht werden. Ja, das beginnt, Kapital von Marx beginnt mit dieser Aussage, dass alle Kulturen, alle Hierarchien, alle feste gesellschaftliche Institutionen werden aufgelöst, bis zu Atome aufgelöst, durch den Markt und die Geldströme. Wird alles sozusagen, alles Festgefahrene, alles Festgebildete zerfällt und wir bekommen sozusagen quasi atomare Masse, die dann in eine unendliche Zirkulation gerät. Das ist so, wir sehen den Markt als eine unendliche, alles auflösende Zirkulation. Ja, wir sagen, der Markt hat Staaten aufgelöst, der hat die Familie aufgelöst, der hat sozusagen alles aufgelöst. Die Menschen sind atomar geworden. Das ist das Thema von Riesmann, ja, das ist das Thema von vielen anderen amerikanischen Soziologen, von Sennett. Atomisierung der Gesellschaft und Auflösung aller ähnlichen traditionell gewachsenen Strukturen auf der einen Seite. Auf der anderen Seite, es gibt auf dem Markt nichts, wie gesagt, was nicht ein Produkt wäre, was nicht verpackt wäre, was nicht endlich wäre, was nicht totgeweiht wäre, ja, weil alles ist von dem Konsum gemacht. Konsum ist Konsumieren, ist letztendlich Vernichten, ja. Das heißt, für die Vernichtung bestehen. Es gibt auf dem Markt nicht, was Konsum überleben würde, müsste, sollte. Ja. Es ist nichts, was dazu bestimmt ist, nicht konsumiert zu werden. Ja. Etwas, was nicht konsumiert wird, ist ein gescheiterter, sozusagen gescheiterter Konsumprodukt. Ja. Das heißt, das, was nicht vernichtet wird, ist genau das, was dem Prinzip, Marktprinzip sich entzieht. Übrigens, ich habe da bei einem Vortrag diese Überlegung benutzt, um einige Verfahren von Warhol zu erklären. Was im Grunde passiert bei der Verpackung dieser Ware, vor allem in Amerika war alles verpackt. Die Verpackung wird nicht konsumiert. Man packt etwas aus und sozusagen nimmt das Ding raus und die Verpackung bleibt einfach so. Er wird als solche nicht konsumiert. Und im Grunde, indem Andy Warhol diese Verpackung noch einmal verwertet als Kunstwerk und man kann leicht sehen, dass alle sogenannten Pop-Art-Arbeiten von Andy Warhol sind nichts anderes als Verpackungen, sei es Campbell's Soup, sei es Brillo-Box und so weiter. Er sozusagen vollendet diesen Konsumprozess, weil er konsumiert auch Verpackung. Etwas, was man im normalen Zyklus der Wirtschaft nicht macht. Das heißt, dass sozusagen die Machtarbeit des Marktes dort, wo der Markt selbst nicht fähig ist, diese Arbeit zu machen. Wir haben also auf der einen Seite der absolute Konsum, libidinöse Konsum, das heißt die Herrschaft der Vernichtung und Auflösung, also das dionysische Prinzip, und auf der anderen Seite dieser Prinzip auf dem Markt, dieser Prinzip, das apollinische Prinzip. Übrigens, Sie wissen, das habe ich ja schon mal erwähnt, glaube ich, das Apollo war zunächst einmal Gott, also Regionalgott, der die Grenze des Kornkammers bewacht hat und hat gegen die Mäuse gekämpft. Ja. Ich denke, dass die Figur von Mickey Mouse sowie auch Computer Mouse nicht zufällig sozusagen so eine dionysische Bedeutung bekommen. Beide markieren für uns sozusagen Übertretung aller Grenzen, sei es kulturelle Grenzen, sei es sonstige Grenzen, durch die Benutzung des Computers. Das heißt sozusagen, das ist die Mickey Mouse und der Computer Mouse ist die Verkörperung des Dionysischen innerhalb der Maskgeschehen selbst, wobei wir genauso auch die Verkörperung des Apollinischen verstehen können, aber alle sind sozusagen so irgendwie dazwischen. Um einzuschätzen, womit wir eigentlich zu tun haben und wie stilbildend die Gebrüder-Tragödie aus dem Geiste der Musik nach wie vor ist, schauen wir auf die heutige Diskussion nach den letzten Wahlen in Deutschland. Was stellen wir fest? Diese Diskussion ist eine wörtliche Wiederholung dieser Schrift von Nietzsche. Da stellt man sofort fest, dass unter der Überregulierung durch den Staat lebendige Kräfte des Marktes erlangt sind. Die Jugend kommt nicht zu ihrem Recht, weil das sozusagen der Blick der älteren Generation sie zu erstarren bringt. Auch der Sozialstaat durch die Übermoralisierung, ja, nicht wahr, zur Erstarrung der ökonomischen Initiative und so weiter und so fort. Das heißt, der Markt wird beschrieben als Ort des Vitalen, des Kreativen, des Spontanen, als Ort des Lebens, letztendlich, auf der, in der Zeit, ja, nicht wahr, in der Zeit. Gibt es ja inzwischen so ein Abteilung Leben. Ja, nicht wahr? Wenn man schaut, da gibt es ja Erzählungen über die Leute, die in einer oder anderen Form auf dem Markt Karriere gemacht haben. Ja, entweder als Unternehmer oder als Stars. Das heißt, das Leben ist der Markt und der Markt ist der Ort, an dem das Leben sich manifestiert, als diese kreative, ursprüngliche, spontane Kraft. Auf der anderen Seite haben wir das sokratische Prinzip. Das sokratische Prinzip verkörpert sich im Staat. Der Staat schaut auf diese Wirtschaft und die Wirtschaft erstarrt. Ja. Er lehnt. Das führt zur allgemeinen Dekadenz, zu Untergang und vor allem dazu, dass das Deutschland in der Dekadenz verfällt. Ist das eine unrechtmäßige Übertragung von dessen, was Nietzsche geschrieben hat, auf die heutige Lage? Absolut nicht. Weil, wenn man spätere Vorwort von Nietzsche liest zu dieser Schrift, wenn man sie genau liest, das Vorwort genau liest, er sagt Folgendes, er sagt, diese Schrift hat er geschrieben im Jahre 1970-71, das heißt der deutsche-französische Krieg und Gründung des Deutschen Reichs im Jahre 1971. Und er sagt, dass er zunächst einmal begeistert war, dann aber enttäuscht. Er war begeistert von der deutschen Armee, die Paris besetzt hat, und er hat gedacht, jetzt kommt die Beherrschung sozusagen, jetzt gehen die Deutschen weiter und führen Europa, also besetzen Europa. Was tun sie stattdessen? Stattdessen gründen sie ein Reich, unterwerfen sie die modernen Ideen und führen die Sozialversicherung ein. Man muss ja nicht vergessen, dass der Sozialstaat und Sozialversicherung und der Arbeitsversicherung wurde eingeführt von Bismarck nach dem Deutsch-Französischen Krieg. Und dann, ungefähr an dieser Stelle, also beim Übergang von 1970 zu 1971, kommt bei Nietzsche ja nicht war, diese Figur des Sokrates auch. Ja. Also jemanden, der deutschen Geist, ja, der Geist überhaupt, das Leben, zu einer staatlichen, moralisierenden Erstarrung bringt. Das heißt, von Anfang an war die Schrift ein politisches Kommentar. Und die Schrift war ein politisches Kommentar zu gleichem Vorgang, wie wir diesen Vorgang jetzt beobachten in Deutschland. Das heißt, Kräfte des Marktes und des Krieges, das ist das Gleiche auf der einen Seite, und Kräfte der Sozialversicherung und Erstarrung auf der anderen Seite. Wir sind also im gleichen Widerspruch und im gleichen Spannungsfeld wie von Nietzsche beschrieben. Wobei man auch nicht vergessen soll, dass diese Schrift einen Sprung für Nietzsche bedeutete, ein persönlicher Sprung aus der akademischen Institution auf den Schriftstellermarkt. Ja, nicht wahr? Mit dieser Schrift verabschiedete Nietzsche sich von einer akademischen Karriere und stattdessen versucht hat, sich an das größere gebildete Publikum zu wenden, das heißt auf den Käufer letztendlich. Und das ganze Buch, wie auch spätere Schriften von Nietzsche, ist ständige Werbeveranstaltung. Ja. Aber wenn man aus der Perspektive liest, dann handelt es stets immer, ja, ihr, die höheren Menschen, an sie schreibe und so weiter. Derjenige, der diesen Text liest, wird ständig von diesem Text geadelt. Ja. Man sagt, ihr die Unerschrockenen, ja, die diese unerschrockenen Text lesen, ihr die Adligen, ihr die Hören, ihr die Auserwählten und so weiter. Das heißt, er sozusagen bietet sein Buch und seine Bücher zur allgemeinen Lektüre als ein Mittel zu einer außerinstitutionellen Selbstveradelung. Etwas, was man im Rahmen eines Universitätenbetriebes nicht tun kann. Ja. Ich kann zum Beispiel in meiner Vorlesung, in meinem Seminar nicht sagen, ihr höre Menschen. Ja. Klingt das komisch. Ja. Der Mensch in einem institutionalisierten System, also universitären Betrieb, ist kein höherer Mensch. Ja. Weil er ist kein Konsument. Er ist zwar de facto Konsument, ja, also was ich tue, ist de facto meine Reden zu konsumieren. Also de facto funktioniere ja eher nietzscheanisch. Aber wir waren sozusagen den Schein eines universitären Unterrichts. Und unter diesen institutionellen Voraussetzungen sind die Studenten keine Konsumenten, sondern Untertanen. Und das ist eher die zu erziehende. Ja. Also keine höhere Menschen, ja, per Definition. Und das ist sicherlich bitter, das ist unangenehm. Und das ist der Grund dafür, warum das Universitätssystem untergeht und der Mann floriert. Ja, nicht wahr? Man will sich als etwas Höheres spüren und das bekommt man eher bei der Betrachtung von Bacardi und Werbung. Und gewissermaßen sind die alle Schriften von Nietzsche, Bacardi und Werbung. Ja. Es wird ständig suggeriert, dass mich zu lesen ist cool. Ja. Etwas, was ein Universitätsprofessor in der Form nie tut. Ja. Oder tut er, wird er dafür bestraft, wie auch Nietzsche. Er musste tatsächlich sozusagen, hatte zwar das ganze Leben die Rente bekommen als Professor, aber weil er sozusagen schlechte Gesundheit war. Aber trotzdem, das war der früh pensioniert. Und die akademische Karriere war ihm versperrt. Wir haben also diese Konstellation auf der einen Seite Kunst und Markt und Erfolg und das Leben. Auf der anderen Seite aber etwas, wovon man nicht einmal sagen kann, was das ist, ja? Sondern wie Nietzsche sagt, Krankheit. Ja, die Vernunft ist Krankheit. Krankheit ist etwas Externes, ja? Etwas, was einen überkommt, man fühlt sich schlecht hier einfach, aber es ist nicht Teil einer selbst. Ja? Und so sagt man jetzt, absolut im Sinne von Nietzsche, ja, nicht wahr? Deutschland ist ein krankes Land in Europa, ja, ein krankes Land Europas. Warum? Durch die Verstaatlichung. Ja. Also, ja, oder eine Überregulierung. Ja. Das ist genau das. Was auch immer man von der wirtschaftlichen Rationalität oder staatlichen Rationalität halten soll, fragt man sich aber, wie ist es mit dieser Krankheit eigentlich auf sich? Nun, was ist die Krankheit im Sinne von Nietzsche? Und warum ist es krank? Krankheit ist das Denken. Denken ist eine Form von Krankheit. Ist Krankheit schlechthin? Also derjenige, der denkt, ist dadurch krank. Warum Denken eine Krankheit ist? Weil Denken hat keinen natürlichen Ursprung. Wo die künstlerische Aktivität oder Schaffen von irgendetwas ist nichts anderes als ein unmittelbarer Ausdruck dessen, was meine eigene Natur immer schon ist. Ja? Im Grunde, wenn ich etwas tue, lasse ich nur die Natur, die mich geschaffen hat, weiter schaffen. Ja? Und das ist positiv. Ja? Ich gebe der Natur eine Chance. Ich setze vor, meine eigene Existenz als eine Produzierte, indem ich weiter produziere. Indem ich aber denke, und denken bedeutet jetzt abschätzen, analysieren und so weiter und so fort, urteilen, moralisieren und so weiter. Ich ja total gehemmt werde. Ja? Ich schaffe nicht weiter. Und in diesem Sinne ist das nur negativ. Es ist nicht positiv. Das heißt, das Denken ist für Nietzsche einfach ein Unvermögen. Etwas denkt, bedeutet, dass man nicht macht in diesem Augenblick. Denken ist nur eine reine Negativität, eine reine Feststellung, dass etwas nicht kann. Und übrigens, das ist sozusagen in Blut und Fleisch übergenommen. Und die Menschen sagen, wenn er nicht schreiben kann, dann kritisiert er, das ist ein Kritiker. Ja, so. Oder wenn er nicht schreiben kann, dann ist er Universitätsprofessor. Ja. Das heißt, das Denken als solches ist einfach in der nietzscheanischen Perspektive. Und man muss ja ganz klar sehen, dass diese nietzscheanische Perspektive unsere ist weitgehend. Also ich habe gefragt, man muss immer, wenn man über die Gesellschaft spricht, man muss zunächst einmal feststellen, was ist der innere Konsensus dieser Gesellschaft. Und ich denke, das innere Konsensus unserer Gesellschaft, unserer Zivilisation, ist in Geburt der Tragödie ausgegangen. Das heißt, das Leben ist Markt, Erfolg ist die Fortsetzung des Lebens und deswegen ist das gesteigerte Leben. Das Denken ist Unvermögen zur Kreation und zum Erfolg. Und dieses Unvermögen wird produziert durch erstarrte Institutionen, so wie bürokratische Institutionen, staatliche Institutionen und so weiter, die nichts anderes als so etwas wie, wie Krebs, ja, auf dem lebendigen Organismus sind. Das ist der Staat. Das sind die Zellen, die sozusagen nicht normal funktionieren können, dann sind das staatliche Zellen oder bürokratische Zellen oder universitäre Zellen. Ja. Das sind Krebszellen. Wir befinden uns jetzt in einer Krebszelle. Ja. Und unsere Tätigkeit ist eine nicht nur unproduktive, sondern einzigproduktive Tätigkeit. Und so wird sie generell gesehen. Ja. Das muss man ganz genau sagen. Die Frage ist jetzt aber allerdings, was ist die Krankheit? Nun, Wir wissen inzwischen, dass die meisten Krankheiten sind kommen von Bakterien oder von Viren. Und das ist eine Lebensform wie jeder andere. Ich meine, ich bin krank, zum Beispiel, aber den Viren geht es gut. Ja? Und so kann man das nicht eindeutig sagen, ob mein Zustand tatsächlich ein Zustand der Krankheit ist oder der Gesundheit. Es ist mein Krankenzustand, aber Gesundheitszustand für die Viren und Bakterien. Man kann auch sagen, meine Zellen funktionieren nicht so gut, aber Krebszellen gedeihen. Wenn man sagt, Krebszellen sind nicht so gut wie die normale Zellen, das aus welcher Perspektive eigentlich? Als Philosoph, der alles Leben bejaht, also wenn ich lebensbejahend bin, mache ich dann keinen Unterschied zwischen meinem Körper und Körper der armen Viren. Wobei die Viren generell eine sehr produktive Spezies ist. Ja? Sie vermehren sich, ja, sie entwickeln sich. Wenn man generell die letzte Zeit ansieht, die letzte Jahrzehnte, ich glaube, die rasanteste Entwicklung, Diversifizierung mit verschiedenen Stämmen und so weiter, also da wurde Fortschritt wirklich sozusagen zu erfahren ist, das sind bei Viren. Ja. Die Viren haben sich in den letzten Jahrzehnten unglaublich vermehrt und verkompliziert und diversifiziert. Das heißt, lebensbejahend bedeutet auch virenbejahend sein. Jetzt fragt man sich, was ist in diesem Sinne Virus des Denkens? Ja? Und das ist die entscheidende Frage. Der Nietzsche, wie auch die postnietzscheanische Welt weitgehend, denkt immer noch, geht irgendwann quasi automatisch davon aus, dass das Denken so etwas wie unphysikalisch oder unsubstanziell ist. Also es ist interessant, dass ich bin ständig damit konfrontiert, wenn ich irgendwelche Vorträge über die heutige Kunst halte. Zu meinem Bedauern, ja, tue ich ja immer wieder was. Und bekomme immer wieder die gleiche Frage. Und zwar, aber die heutige Kunst, die verschwindet doch. Warum verschwindet sie? Nein, sie ist immateriell, ja, sie ist nur gedanklich, halb konzeptuell. Oder zum Beispiel Medienkunst, gerade in Wien, ja, im Vortrag. Die ist doch immateriell. Das ist da schlimmer was. Naja, sage ich ja, nehmen Sie eine Leinwand. Das ist schon viel leichter als so ein Computer. Oder ganz von der sonstigen Geldaufwand zu reden. Und alle diesen riesigen Maschinen, die das alles produzieren, aber auch der Fernseher, auch die Monitoren, ja. Also mir scheint es, dass es nicht so flüchtig ist und immateriell, sondern es ist einfach nicht zu bewegen. Ja. Es ist das schwerste Ding, ja, das man überhaupt bis jetzt in der Kunst benutzt hat. Aber die Verblendung der Menschen, sagen wir so, ist ja wirklich unbegrenzt. Ja. Und so geht man weiter und weiter, wird man mit immer in der gleichen Frage platziert. Es ist doch gedanklich, ja, es ist das Denken. Denken ist doch da alles immateriell. Das ist nicht physikalisch. Inzwischen wissen wir aber, dass die Mikroben des Denkens sind die Buchstaben. Und die Buchstaben sind materiell. Das Papier ist materiell, Monitore sind materiell, Texte sind materiell, alles ist materiell. Sogar das, was ich jetzt sage, ist materiell. Und der Beweis ist die Tatsache, dass es auch aufgenommen wird und dass sie auch ist materiell. Was ich Ihnen vortrage, ist keine Gedanken. Das sind die Lauten. Das sind die Luftvibrationen. Das sind die Zeichen, die abgebildet werden können. In dem, was ich Ihnen sage, gibt es ja keinen einzigen Gedanken. Und das muss man ganz klar sehen. Dass sogenannte Sprachproduktion, Denkproduktion, ist eine Produktion und der Führung. Genauso wie alles, was mit Bürokratie zu tun hat. Bürokratie ist keine Grenze der wirtschaftlichen Aktivität, sondern damit überhaupt irgendwelches Unternehmen funktionieren kann, muss es genehmigt werden, muss registriert werden, muss überwacht werden, muss Steuern zahlen und so weiter und so fort. Tut das Unternehmen es nicht, ist der ganze kollabiert, der ganze Markt. Der Markt ist dermaßen künstliches Produkt. Es ist dermaßen eine Bühne durch viele, viele Konventionen geschaffen. Wenn man ein bisschen geht links oder rechts, ja, da sieht man sofort irgendwelche Al-Qaida-Leute und so weiter, die ohne jeden Markt gut leben und effektiv funktionieren. Ja. Es genügt ja, die Leute zu berauben. Man braucht ihnen nicht zu verkaufen. Ja. Der Zwang, den Leuten überhaupt etwas zu verkaufen, um ihr Geld aus der Tasche zu ziehen, statt sie einfach zu berauben, dieser Zwang ist an sich schon künstlich und staatlich erzeugt. Ein normaler Mensch würde das nicht tun. Ja. Das heißt, es ist schon etwas durch und durch Kindliches. Die Idee, dass der Markt, auch wenn der Markt sehr, sehr, wie wir bei Bataille sehen, wenn der Markt als eine Lebensverschwendungs-, Zerstörungs- und was auch immer Ökonomie gedacht wird, wir werden auch in diesem Fall das nehmen, der Markt bleibt eine künstliche, konventionelle Konstruktion, die nur deswegen überhaupt funktionieren kann, weil es so etwas wie Archivdaten, so etwas wie die Planung, so etwas wie die Projekte, so etwas wie ihre Führung, so etwas wie ihre Kontrolle, so etwas wie das Funktionieren und so weiter möglich ist. Und das alles ist gewährleistet durch die Bürokratie und Regelungen und der Staat und alles andere mehr. Das heißt, die Vorstellung, dass die Bürokratie, der Staat, das Denken etwas Immaterielles ist, diese Vorstellung kommt tatsächlich von Kant, von weitgehend von Hegel. Der Geist ist nicht sinnlich, nicht erfahrbar. Und dann aber, an dem Augenblick, an dem Nietzsche diese Definition akzeptiert, auf der anderen Seite aber bezweifelt, weil er sich selbst und anderen nicht erklären kann, wie etwas, was nicht wahrnehmbar ist, überhaupt existieren kann, interpretiert er das Denken als Grenze des Wahrnehmbaren, als Krankheit oder als Tod, als das, was Abwesenheit des Sichtbaren, Erfahrbaren markiert. Das ist die einzige Möglichkeit tatsächlich, aus der Perspektive der Wahrnehmung etwas Nicht-Wahrnehmbaren wie das Denken zu definieren. Das führt aber dazu, dass das Denken bei ihm eine rein negative Bedeutung bekommt und nicht die positive. Um sich damit kritisch auseinanderzusetzen, muss man ganz klar sehen, dass so etwas wie das Denken als ein immaterieller, abstrakter Prozess gar nicht gibt. Dass das, was wir als Denken bezeichnen, ist eine Sprachproduktion oder Symbolproduktion des symbolischen Zeichens oder Codeproduktion. Immer einen Trägerraum, immer im realen Raum stattfindet. Und das bedeutet aber auch, dass so etwas wie das Denken der Bereich des Künstlerischen nicht transzendieren kann. Weil Text, genauso wie alles andere, kann gestaltet werden und muss gestaltet werden. Ja, kann gestaltet werden und muss gestaltet werden. Das Denken entzieht sich dem Physikalischen nicht, entzieht sich auch dem Kunst nicht, dem Kunstbereich. Und das bedeutet, dass dieser sozusagen Konflikt zwischen Denken und Kunst eigentlich ein falscher ist. Stattdessen gibt es aber, und damit werden wir uns auseinandersetzen, tatsächlich zwei Arten Kunst in unserer Kultur. Eher die Kunst, die sich auf den Markt bezieht, und mehr die Kunst, die sich auf den Staat und Bürokratie bezieht, würde ich sagen. Und das ist die hohe Kunst und Massenkunst. Kunst ist nach wie vor Kunst, aber das ist eine Kunst, die im Grunde arbeitet mit bürokratischem Material. Und wenn man das sieht, was hohe Kunst bei uns produziert, nehmen wir ein gängiges Beispiel, Dokumente. Wenn man durch die Dokumente geht, was ist das denn? Es sind Büroräume. Es sind Büroräume mit Büromaterial. Ja, so, Video, Texte, Zeichnungen, Grafiken, Kulmen, Fotos und so weiter. Es ist bürokratisches Dokumentationsmaterial, ja, das als Medium und als Gegenstand der künstlerischen Bearbeitung eigentlich fungiert. Und zwar in den Räumen, die eindeutig sich von den Räumen, von der Struktur, von dem Übergangssystem von einem Raum zu anderen Raum, von einem durchschnittlichen sozialen Arbeitsraum nicht unterscheiden. Wir haben also zwei große Orientiere für unsere Kunstpraxis. Ein Orientier oder ein Feld ist der Markt, wo das alles sozusagen verkauft wird, verpackt wird, verbraucht wird, konsumiert. Andere Art Kunst bezieht sich auf das Gedankliche und im Grunde bedeutet Bezug auf das Gedankliche, bedeutet Bezug auf die bürokratische, staatliche Dokumentation als Medium, in dem so etwas wie das Denken in unserer, im Sinne von Hegel, ja, nicht wahr? Im hegelischen Sinne vollzogen wird. Das heißt, im System der staatlichen Verwaltung, der Archivierung, der Planung und so weiter und so fort. Und wenn man diese Konstruktion vor Augen hat, dann muss man in der Tat sagen, dass tendenziell jedes Medium, jede Kunstform, die im Umlauf ist, so und so verwendet werden können. Wir können nicht das, was wir haben, eindeutig zuschreiben einem und den anderen. So etwa wie Duchamp muss das zeigt auf die anderen. Ja. Aber auf der anderen Seite ist ein gewisser Bruch nicht innerhalb der Dinge, nicht unter der Dinge, aber innerhalb der Kontexte ihrer Verwendung und innerhalb der Zusammenhänge, in denen diese Dinge funktionieren, als Zeichen. Dieser Bruch ist bemerkbar. Und dieser Bruch ist sehr traditionell, würde ich behaupten. Das ist der Unterschied zwischen einer ähnlichen Verwendung der Kunst, das heißt, der Verwendung, die auf den Kauf, auf die Lust, auf die Zustimmung hinaus ist und seinen Zweck dann erfüllt, wenn diese Lust und Zustimmung und der Kaufakt, das Äquivalent ist der geschlechtlichen Akt letztendlich, zustande kommt oder symbolische Repräsentation. Und eine Verwendung mit einem unbestimmten Zweck, wo der Kaufmoment nicht vorgegeben wird. Und das sozusagen mit einer potenziell unendlichen Perspektive. Und man sagen kann, das ist für das Museum gemacht, ja, wo es irgendwie weiterhängt. Ja? Oder es ist für eine Kritik gemacht, wo es irgendwie weiter besprochen wird. Das heißt, mit einer Perspektive, die wir traditionell gesehen als eine unendliche gedankliche Perspektive auffassen. Das heißt, wenn eine Kunstverwendung ist sozusagen lebendige, marktkonforme, kommodifizierte und gleichzeitig sexualisierte Ein anderer ist er als, sagen wir, bürokratisch Erhabene, ja, klar, als Gedankliche, als Vernünftige und so weiter. Und das bedeutet, mit einer unbestimmten, nicht unbedingt unendlichen, aber unbestimmten Zeitperspektive. Ja, die Kunst ist nicht vorbestimmt für eine bestimmte, für den Konsum. Hört mit diesem Konsum nicht auf, sondern es ist prinzipiell nicht klar, für welche Zeit das Kunstwerk gemacht ist. Und dieses, es ist überhaupt nicht klar, in welchem Horizont das Kunstwerk funktioniert, ist nichts anderes als eine ziemlich genaue Beschreibung dessen, was das Denken ist. Also Denken ist eine Sprachproduktion, von der wir nicht vorherein mit Bestimmtheit sagen können, wozu das führt, ja, wie es verwendet und wie es konsumiert wird. Das Horizont bleibt relativ offen, unmarkiert. Wir können, wenn Kant sein Buch schreibt, er weiß nicht genau, für wen und für welche Zeit. Wenn Stephen King ein Buch schreibt, er weiß ganz genau, für welche Zielgruppe und bei welchem Profit er wirklich Erfolg hat und, oder nicht. Wobei wir sicherlich kann verkaufen, ja, kann Bücher auch verkaufen, und wobei wir sicherlich auch Stephen King Bücher auch gedanklich interpretieren, hermeneutisch lesen, als Kulturphänomen sehen, das heißt in gedankliche Perspektive stellen können. Allerdings ist ein gewisser Unterschied oder eine gewisse kontextuelle Verschiebung für uns relativ deutlich, ja? Wenn auch nicht festgelegt. Also das ist ungefähr der gedankliche Framework, sagen wir so, in dem der aus der Tradition kommt. Tradition des 18. und 19. von des 20. Jahrhunderts kommt. Und der in der 20. Jahrhundert eine starke soziologische Wende bekommt. Wo der Kunstproduktion, Geschmacksproduktion, Kunst, Konsum mehr unter der soziologischen als unter der theoretischen Perspektive gesehen wird. Und das werden meist die meisten Autoren sein, mit dem wir dann weiter uns beschäftigen. Okay, damit ist mein Teil. Und wir diskutieren das nicht.